3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu The People Equation und ich starte direkt mal mit einer Frage an euch. Habt ihr schon mal vom Gottkomplex gehört? Falls nicht, werdet ihr heute richtig starken Input bekommen, denn der Gottkomplex umschreibt eine Thematik, die ganz entscheidend dazu beiträgt, ob ihr eine starke oder eine schwache Führungskraft seid. Die gute Nachricht, falls ihr euch in der nächsten guten halben Stunde ertappt fühlt, ist das kein Problem, denn der Gottkomplex lässt sich überwinden und so schwer ist das gar nicht. Habe ich euch Appetit gemacht? Dann freut euch auf ein unterhaltsames Leadership-Coaching mit meinem Co-Host, dem Godfather of Positive Leadership, Jens Arzleben. Moin Jens!
Moin Michael, grüß dich, hallo.
Ich muss hoch ansetzen bei den Erwartungen, damit du auch ernsthaft lieferst. Kennst du das?
Okay, genau. Hast du meine Biochemie schon richtig eingestellt hier?
Ich habe in deinem Leadership-CV gesehen, dass du mal bei Private Equity gearbeitet hast. Da dachte ich, das kann funktionieren.
Ja, genau. Hau rein. Ja, kein Problem.
Alright, dann fangen wir erstmal an mit der ersten Frage. Die ist noch einfach, Jens. Was genau meinen wir denn mit Gottkomplex im Führungsalltag?
Der Gottkomplex beschreibt deinen unbedingten Glauben, alles immer besser wissen zu müssen als deine Mitarbeitenden.
Meinst du, viele Führungskräfte fühlen sich gerade ertappt von der Definition?
Ja. Ich glaube, dass gerade auch meine Generation, und das ist ja momentan die Führungsgeneration sozusagen, damit schon was anfangen kann. Denn es ist immer eine Frage auch der Sozialisierung, eine Frage, was das System an quasi Anforderungen an seine Systemmitglieder ausgibt. Und so wie wir erzogen wurden, hieß es schon häufig, du musst einfach besser sein als die anderen. Du musst mehr wissen, du musst alle Fragen beantworten können, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass die Leute dich nicht für souverän halten.
Du hast eine klare Position. Mikromanagement ist kein Ausweis von Gründlichkeit oder Fleiß, sondern ein strukturelles Führungsproblem. Warum?
Ja, was heißt Mikromanagement? Mikromanagement, wenn ich das mal aus der Metaebene betrachte, also im Sinne von vernünftiger Delegation, da können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Wenn ich also glaube, ich habe einen Mitarbeitenden, der ist in der Lage, eine bestimmte Aufgabe zu lösen und ich gebe ihm diese Aufgabe. Also das heißt, ich übertrage ihm, ich delegiere diese Aufgabe an ihn. Dann muss ich als Führungskraft ja vorher sichergestellt haben, dass er das kann, was er tun muss, dass er das will, was er tun soll, dass er das auch tun darf, was er tun soll. Und dass er auch genau weiß, was er tun muss. Die vier Ebenen der Verantwortlichkeit. Wenn ich also da über einen Haken dran mache und ich delegiere das weg und ich gehe dann hin und sage, übrigens, Frau Schmidt, hier sind im ersten Satz aus meiner Sicht zwei Kommata falsch und wir sollten vielleicht auch die Füllwörter ändern und gebe ihr dann den Brief mit 37 Korrekturen wieder, dann erziele ich natürlich was? Komplette Demotivation, weil was ich gemacht habe, ist, ich habe mit meinem Mikromanagement ein Mandat, was ich ihr gegeben habe, nämlich schreiben Sie mir bitte den Brief, wieder an mich zurückgezogen. Und damit ist das ein absoluter Misstrauensbeweis. Und deswegen ist Mikromanagement absolut toxisch.
Das ist jetzt natürlich sehr niedrigschwellig angesetzt. Also die Führungskraft, die in die Grammatik ihrer Mitarbeiter eingreift, ist natürlich, würden glaube ich 99% aller Leute zustimmen, dass das Bullshit ist.
Lass mich da kurz reingehen. Da kann ich dir sagen, das ist auch ein Zeichen von Machtspielchen. Ich kenne genug Leute, die einfach aus machtpolitischen Bestrebungen heraus E-Mails korrigieren. So nach dem Motto, ich sitze auf dem Berg ganz oben und ich scheiß von oben immer runter. Und wir haben dieses Micromanagement, dieses machtpolitische Gehabe, was sich in Mikromanagement ausdrückt, haben wir tagtäglich in allen Strukturen. Auch wenn jeder zustimmt, du siehst es an jeder Ecke immer.
der strafende Gott sozusagen, der die Blitze von oben runterlassen lässt. In deinem Bild sind es andere Gegenstände, die runterkommen, aber wir können es uns bildlich vorstellen. Aber wie stehst du zum Beispiel zu folgendem Beispiel? Ich gebe einer Mitarbeiterin einen Auftrag, baue eine Präsentation für einen Kunden und so weiter, die es schon ein, zwei Mal gemacht hat. Sie schickt mir die Präsentation zum Review und ich sage, okay, die ist nicht schlecht, die ist ziemlich gut, aber weil ich es eben schon sehr oft gemacht habe, ich gehe nochmal drüber und hole vielleicht die letzten 10-20% noch raus. Würdest du sagen, das ist jetzt negatives Mikromanagement in dem Sinne, wie wir eben drüber gesprochen haben, oder ist das eher, sagen wir mal, Qualitätssicherung?
Das kommt drauf an, was abgesprochen war. Das kommt drauf an, wie du das kommunizierst, wie du das auch absprichst. Natürlich kann das Qualitätssicherung sein und sollte auch, wenn es so verabredet ist. Wenn ich weiß, zum Beispiel, meine Mitarbeiter geben mir einen Präsentationsentwurf und das ist immer auch die Ansage, die ich mache. Bitte gebt mir die Sachen erst wieder, wenn ihr der Meinung seid, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ihr kommt nicht weiter als bis dahin. Ihr habt da den maximalen Effort reingesteckt. Wenn ihr das nicht tut, sondern mir irgendwas hingebt, weil ihr meint, ich kritisiere sowieso alles, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass ich schlecht führe. Ja, und ich diese Form der Rückdelegation, die ist für mich nicht akzeptabel. Aber wenn ich weiß, ihr habt euch angestrengt und ihr habt das Beste da reingesteckt, was geht, und ich habe dann, weil ich einen anderen Blickwinkel habe, eine andere Perspektive habe, vielleicht auch mehr Erfahrung habe, ich habe dann noch Anmerkungen zu tun, dann werde ich die nur machen, wenn ich glaube, dass die Qualität des Papiers dadurch definitiv noch steigt. Und ich werde das nicht machen, einfach um Anmerkungen gemacht zu haben. Und dann werde ich meine Anmerkungen mit euch nochmal durchgehen, damit ihr versteht, wo aus meiner Sicht da nochmal das Qualitätsuplift drinsteckt, ja, damit ihr daraus lernt. Ja, wenn ich das so handhabe, ist es kein Mikromanagement, sondern dann ist es tatsächlich qualitätssichernd oder qualitätssteigernd und gleichzeitig hat es was zu tun, mit meinen Mitarbeitern zu entwickeln auf ein höheres Niveau.
Du hast gerade die Machtspielchen angesprochen, so als Mikromanagement, als Werkzeug des strafenden Gottes. Ich würde sagen, lass uns mal in dem weiteren Gespräch den Fokus legen auf die Leute, die es gut machen wollen. Also Leute, die bewusst diese Machtspielchen machen wollen, die werden wir ja mit diesem Podcast, glaube ich, eh nicht erreichen.
Ja, genau.
Aber es gibt ja viele Leute, die unterliegen dem Gottkomplex unbewusst und würden es gerne versuchen zu überwinden. Jetzt stelle ich erstmal die Frage, fast jede Führungskraft weiß, wenn sie eine Führungskraft wird, es werden andere Sachen gefragt als das, was vorher auf dem Tisch lag. Man wird an anderen Dingen gemessen.
Ist das eine Gewissheit oder ist das deine Annahme?
Das ist meine Annahme. Du challengest sie?
Okay. Ja, klar. Die challenge ich hart.
Dann bin ich gespannt.
Ich würde mal behaupten, dass man ihnen eine vage Vermutung mit auf den Weg gibt, dass sich jetzt Dinge ändern. Aber ich würde mal behaupten, aus meiner Beobachtung, dass die wenigsten wissen, was das für ein Paradigmenwechsel ist, von einer Fachkraft, von einem Spezialisten, von einem Experten hin, sich zu einer Führungskraft zu entwickeln. Weil das ist ein absoluter Mindshift, das ist ein absoluter Shift in der Haltung und es ist eine komplett andere Rolle. Und ich erlebe es tagtäglich, dass diese Diskussion, was bedeutet das eigentlich für dich? Und wie müssen wir dich darauf vorbereiten, damit du dir darüber wirklich im Klaren bist und weißt, was du zu tun hast, dass die so gut wie nie geführt wird?
Schlechtes Briefing führen mit Auftrag sind die Stichworte. Jetzt gibt es aber trotzdem mehr als genug Fälle von Leuten, die eigentlich wissen, was sie tun müssen, sagen, ich ertrinke in Arbeit als Führungskraft und trotzdem diese Mikromanagement-Sachen machen, eben aus diesem Gottkomplex heraus. Was treibt uns denn dazu, obwohl wir es eigentlich besser wissen als Führungskraft, dass wir einfach nicht die Finger vom Mikromanagement lassen können? Gibt es da irgendwelche Fallen, die uns unser Unterbewusstsein stellt oder unser Erbe, mit dem du immer gerne argumentierst?
Ja, natürlich ist das ein Zeichen, Hypothese, von der Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Das ist ein tiefes Vertrauensproblem. Stell dir mal vor, du hast jemanden, dem du wirklich blind vertraust. Dein bester Freund, der dich noch nie im Stich gelassen hat, wo du weißt, das ist wirklich ein chlores Kerlchen, der weiß, was er tut, und du vertraust ihm blind. Mit dem würdest du nie micromanagen. selbst wenn du ein Perfektionist bist, aber da ist jemand, dem vertraust du blind, auch wenn du dann Impuls hast, dann nochmal nachzukontrollieren, sagst du, nee, also der Mike, der kriegt das hin. Wenn du jemandem nicht vertraust und du bist jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, der vielleicht von Haus aus so erzogen wurde, dass er keine Fehler machen darf, dass er immer besser sein muss als andere, dann wirst du natürlich sofort reingehen. Weil du Angst hast, dass durch das Abgeben, Delegation hat was zu tun mit Loslassen, hat was zu tun mit Vertrauen, hat was damit zu tun, dass man auch dem anderen zuspricht, dass er weiß, was er tut und man nicht der Einzige ist, der es weiß. Wenn ich dieses Vertrauen in mich und in andere nicht habe, dann den Impuls zu widerstehen, ist fast unmöglich. Und es hat natürlich was damit zu tun, nochmal, wie wir unsere Welt bewerten. Was wir glauben, was richtig und was falsch ist. Ja, nimm mal das Imposter-Syndrom zum Beispiel, also das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Darunter leiden, ich sag mal, unsichere Hochleister wie ich zum Beispiel, ne? Also die Sorge, hoffentlich findet keiner raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Das ist ja ein weit verbreiteter Glaubenssatz. Der führt natürlich dazu, dass ich immer schneller und immer höher und immer mehr machen wollte als andere und auch als die Erwartungshaltung an mich war, weil ich einfach null Vertrauen habe in meine eigenen Fähigkeiten. So, wenn ich so auf die Welt gucke und ich soll dann auch noch was abgeben, was da für Emotionalität hochkommen kann, das kannst du dir ja ungefähr vorstellen, ne? Also, so wie die Leute prädisponiert sind, so wie sie erzogen, sozialisiert sind, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, so wie sie aufs Leben gucken, so lässt es sie auch entsprechend einfach oder fast unmöglich Dinge aus der Hand geben.
Wie versuchen es denn die besten Leute, die du als Mentor und Coach begleitest, die besten Pferde deinem Stall sozusagen, wie versuchen die denn, diese Falle zu überwinden, dass sie zwar schon sagen, Qualitätssicherung, ja, ich bringe mich auch weiterhin ein mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungswerten, aber ich vermeide so gut es geht diese Fallen des Mikromanagements und des Kontrollwahns. Wie gehen die Leute, die es am smartesten machen, diese Herausforderung an?
Die feiern erstmal ihre Leute. Die sagen, wie geil ist es, dass ich den Mike und die Luisa bei mir im Team habe, die Dinge so viel besser beherrschen, als ich das je könnte. Ja, ich bin so froh, weil mit den Zweien im Team habe ich einen absoluten Quality Uplift. Ja, und ich bin froh, dass ich mit meiner halbfertigen Kompetenz die Sachen nicht mehr machen muss, sondern ich sie abgeben kann. Und ich weiß, ich kriege einfach viel, viel bessere Ergebnisse. Die sind dankbar und die freuen sich am anderen und die haben eben das Vertrauen in sich, Leute um sich herum aufzubauen und einzustellen, die tatsächlich im Sinne von Vertrauen die Kompetenz mitbringen und die Ergebnisorientierung und die Integrität haben und die Motive und Absichten haben, die sie brauchen, um hervorragende Ergebnisse zu erwirtschaften. Das ist das, was die Leute machen, die A-People hire A-People and B-People hire C-People. Die absoluten Top-Leute haben immer Top-Leute um sie herum, die sie selber in bestimmten Bereichen überragen, weil sie wissen, dass dann gemeinsam viel mehr möglich ist, als wenn sie es selber machen müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die uns jetzt zuhören, das unterstreichen würden, dass das Optimalbild ist und dass sie gerne auch so wären, aber bewusst oder unbewusst wissen, dass die Realität eine andere ist. Wir wissen ja, dass Mikromanagement, auch wenn ich es unbewusst mache, sich gleich auf mehrere Sachen negativ auswirkt und ich dann vielleicht auch die Feedbacks bekomme. Zum Beispiel Team Spirit. Wie werden Chefs, die mikromanagen, denn von ihren Leuten wahrgenommen, deiner Erfahrung nach?
Ja, ich frage dich mal zurück. Wie hast du denn deinen Chef wahrgenommen, wenn er dich gemicromanaged hat?
Also erstmal muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte total Chefs, die mit total langer Leine gearbeitet haben. Also habe ich wenig Erfahrung auf dem Feld. Ich glaube, ich war als Chef eher der Mikromanager. Aber ich habe das als übergriffig wahrgenommen.
Übergriffig bezogen auf was?
Es ist mein Job und meine Kompetenz und du machst deinen Job und deine Kompetenz.
Okay. Also im Sinne des steinzeitlichen Territorialverhaltens hast du gesagt, piss mir mal nicht auf meinen Grund und Boden.
Ja.
Kommt hin, so. Ja. So, und was hat das dann in dir ausgelöst?
Ich habe mich kurzzeitig geärgert, aber dann wieder geschüttelt, weil es nicht so schlimm war. Aber ich glaube, wenn es regelmäßig passiert wäre, hätte ich irgendwann nur noch meinen Stiefel runtergespielt.
Ja, weil, gehen wir mal wieder in den Säbelzahntiger-Sprech. Du beobachtest das Verhalten deines Chefs, du bewertest das als übergriffig und als Eingriff in dein Territorium. Und die Folge kann sein, wenn du das selber nicht ausreichend reflektierst, dass du sagst, meine Sicherheit, meine Perspektive, meine Kontrolle ist hier gefährdet. Und was passiert? Du gehst in Flucht, Kampf, Erstarren, Todstellen. Dein Körper schüttet Cortisol aus, deine Muskeln verspannen sich. Du hörst nicht mehr richtig zu. Du bist nicht mehr neugierig. Du bist nicht innovativ und offen, sondern du bist misstrauisch, du bist defensiv, du machst zu. Du willst unbedingt Recht behalten, wo du glaubst, dass du im Recht bist. Und was bedeutet das für die Zusammenarbeit? Was bedeutet das, für das Team? Du hast einen inneren Widerstand erzeugt durch Micromanagement, der dramatisch sich auswirkt auf deine Glaubwürdigkeit, auf das Vertrauen in dich als Führungskraft. Und du hast innerhalb von Sekunden etwas zerschmettert sozusagen, was wieder Monate braucht und Hunderte, Tausende von Beobachtungspunkten braucht, bis dieses Vertrauen sich wieder aufbaut. Und was passiert ist, die Leute fangen an, ihren eigenen Bereich zu schützen und versuchen, diesem Micromanagement zu entgehen und versuchen auch, ich sag mal, die Dinge so abzuliefern, wie sie glauben, dass sie sie abliefern müssen. Das heißt, sie spielen auf Sicherheit. Du nimmst die gesamte Kreativität raus, ne? Misserfolgsvermeider versus Erfolgssucher. Du kreierst Misserfolgsvermeider. Und was du auch schaffst, ist, die Leute haben einfach keinen Bock mehr, dir das Beste auf den Tisch zu legen, was sie in der Lage sind zu leisten, weil sie wissen, du zerfleischst es doch sowieso. Und was passiert ist, als Mikromanager kriegst du die höchste Form der Rückdelegation. Die Leute rotzen dir 60% Ergebnisse auf den Tisch, weil sie sowieso wissen, du hackst da wieder drauf rum. Und damit hast du dir einen Haufen von Mehrarbeit geschaffen, weil du jetzt auf einem viel niedrigeren Niveau anfangen musst, wieder Mikro zu managen. Und dieser Kreislauf dreht sich, bis du in Burnout gehst.
Bemerkenswerte Negativspirale oder bis das Mikromanagement eskaliert, weil natürlich, wenn ich so meine Mitarbeiter so führe und die so reagieren, nur noch Dienst nach Vorschrift machen, nur noch die Anforderungen abarbeiten, nur noch auf genaue Briefings warten, dann bin ich ja praktisch gezwungen, Mikromanagement zu machen.
Ja, klar. Und da bist du bei den Leuten, und wir erleben das gerade, wenn irgendwie die Hütte brennt, dann haben die Leute die Tendenz, mehr Kontrolle behalten zu wollen, mehr zu kontrollieren, näher reinzugehen, mehr zu micromanagen. Und dann kommen sie dann zu mir und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja, ich arbeite mehr und mehr und mehr und irgendwie kriege ich das ganze Zeug nicht mehr abgearbeitet. Ja, genau. You are creating your own noise. Du bist der Verantwortliche dafür, dass immer mehr Mist bei dir landet, weil die Leute sicher gehen wollen und dir das Zeug einfach früher und quantitativ viel mehr Zeug zurückkübeln, weil sie einfach keine Lust haben, von dir ständig wieder mit der Blutgrätsche von den Beinen gerissen zu werden, wenn du mit deinem Micromanagement wieder dagegen gehst.
Also zwei Wunderwaffen, gegen den Gottkomplex, Vertrauen und Delegation. Vertrauen haben wir oft drüber gesprochen. Delegation fällt mir jetzt ein, da gibt es doch die Delegationsleiter, oder? Habe ich früher öfter zugespielt bekommen. Kennst du die?
Ja, na klar, natürlich. Die Delegationsleiter ist ein wunderbares Instrument.
Findest du gut, ja?
Ja, ich finde die sehr gut,
Okay.
weil es dir ganz einfach macht, als Führungskraft, zu beurteilen, wen ich in welcher Situation wie führen muss, um sicherzugehen, dass die Ergebnisse erzielt werden, die ich gerne, erzielt haben möchte. Soll ich mal kurz was sagen zu dieser Leiter?
Gerne, gerne. Wir haben sie alle nicht vor uns. Was steht da drin? Einfach nur delegiere so viel, wie du kannst.
Ja, also ganz kurz nur. Die Delegationsleiter, mit der ich arbeite, die hat 7 Stufen. Die unterste Stufe, das ist Tell, also Direct Instructions. Da geht es darum, dass ich jemandem sage, exakt genau, was er wann wie zu tun hat. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einen Lehrling, der ist den ersten Tag im Büro oder im Betrieb, und dem erkläre ich ganz genau Schritt für Schritt, wie er zum Beispiel die Bohrmaschine benutzen muss. Ja? Und dann sage ich ihm Schritt für Schritt, jeden Prozessschritt im Detail, zeige ihm das, mache ihm das vor und sage, genau so machst du es. Und die Stufe 7 ist Delegate Full Autonomy. Das heißt, der Lehrling ist jetzt mittlerweile Meister und dem sage ich jetzt nicht mehr, wie er ein Loch in ein Brett bohren soll, sondern dem sage ich, du, die Firma Müller hat einen Schrank bestellt, den brauchen wir bis nächste Woche. Du weißt, was du zu tun hast. Und da weiß ich, der liefert dann nächste Woche den fertigen Schrank. So, und dazwischen gibt es eben Abstufungen, ne? Es gibt Leute, denen muss ich nicht mehr genau jeden Schritt erklären, aber die sagen, hör mal, ich muss verstehen, wofür ist es jetzt wichtig, dass ich das mache? Also dem muss ich dann letztendlich den Kontext erklären. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, Kontext, da kann ich mir selber zusammenreimen, aber ich brauche auf jeden Fall noch deinen Input, weil ich weiß, du hast einfach viel mehr Erfahrung. Vorher traue ich mich nicht alleine loszulegen. Dann gibt's Leute, die sagen, ich vertraue jetzt meinen Fähigkeiten, aber mir ist wichtig, dass wir uns kurz absprechen, dass wir gemeinsam bestimmte Entscheidungen treffen, bevor ich dann loslege. Andere sagen, hör mal, brauchst jetzt im Prinzip nur noch mal drüber zu gucken, entscheiden kann ich selber, ich weiß ja, was zu tun ist, aber so ein viertes Augenpaar, ein zweites Augenpaar finde ich super. Und dann der sechste Schritt ist, dass dann jemand sagt, challenge mich noch mal. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ich kann alle Entscheidungen treffen. Ich brauche dein Advice nicht, aber spiel doch mal bitte noch mal ein bisschen Avocado Diaboli, dass ich dann sicher bin, dass ich an alles gedacht habe. So, und je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, muss ich als Führungskraft mir ein Bild darüber machen, wo steht denn der jetzt auf der Leiter? Weil wenn ich jemanden, der Direct Instructions von mir haben will, Full Autonomy gehe, dann geht's in die Hose. Dann überfordere ich den oder die und ich kann nicht davon ausgehen, dass er abliefert. Und wenn ich jemanden Direct Instructions gebe, Thema Mikromanagement, der aber in der Lage ist, den Task voll autonom auch auszuführen, dann habe ich auch den gegenteiligen gewünschten Effekt. Ich demotiviere den und habe das, was wir eben besprochen haben, als Effekt. Also situatives und individuelles Führen und Delegieren hat was damit zu tun, dass ich mir darüber im Klaren bin, wie delegationsbereit ist denn der Gegenüber? Und das ist meine Aufgabe. Wenn ich das falsch mache und dann passiert nicht das, was ich erhofft habe, dann ist nicht der Mitarbeiter verantwortlich, sondern ich, weil ich nicht richtig delegiert habe.
Kleiner Tipp, im Netz gibt es unzählige Darstellungen dieser Delegationsleiter, die eigentlich sehr nützlich sind, weil sie genau schreiben, wie die einzelnen Stufen aussehen und was sinnvollerweise delegiert werden sollte und was nicht. Also einfach mal googeln oder in die KI eingeben oder so. Jetzt gibt es ein anderes Bonmot zu diesem Thema und zwar heißt es, Mikromanagement macht Chefs strategisch wirkungslos. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber welche strategischen Aufgaben bleiben denn deiner Erfahrung nach üblicherweise liegen, wenn Chefs viel zu tief im Operativen drinstecken?
Alle. Ja, ich erlebe das eben häufig mit den Führungsteams, mit denen ich arbeite. Die sind so verstrickt im Tagesgeschäft. Die sind so intensiv bemüht, Feuer zu löschen und irgendwie alles am Laufen zu halten, dass die großen Themen gar keinen Raum mehr haben. Marktbeobachtungen, Reflexion über das, was die Konkurrenz tut, über regulatorische Änderungen, über strukturelle Veränderungen innerhalb der Organisation, Buy and Build, was auch immer. Das kommt zu kurz, aber was auch zu kurz kommt, ist überhaupt die Arbeit an der Vision. Was will ich eigentlich in 3, 5, 10 Jahren erreicht haben? Wer bin ich denn eigentlich? Die ganze Wertearbeit, was sind unsere Beliefs als Führungsteam und welche Handlungsprinzipien und welche Missionen leiten wir denn daraus ab? Also die Klarheit geht verloren. Was habe ich für eine Substanz? Was habe ich für Grundüberzeugungen, wofür stehe ich und mit wem will ich welche Art von Produkte heute, morgen und in der Zukunft auch handeln oder Dienstleistungen austauschen. Das geht verloren. Das wird dann einmal im Jahr im Strategie-Meeting gemacht, aber in einer Welt, die sich tagtäglich ändert, wo wir Tarifdiskussionen stündlich haben sozusagen, wo die KI quasi wöchentlich das Arbeitsleben komplett auf den Kopf steht. In diesen volatilen Zeiten brauche ich ein strategisches Realignment immer regelmäßiger. Das heißt, ich brauche als Führungskräfte, als gestaltende, kulturgebende Führungskräfte viel mehr Zeit, und Raum und Ruhe, mich über diese Themen austauschen zu können und dann auch vor allen Dingen entsprechende Entscheidungen nur vorzubereiten, sondern auch zu treffen und dann die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen zu implementieren, Verantwortlichkeiten auszuloben etc. pp. Das heißt, je mehr gemanagt wird, desto mehr verwalte ich den Status quo und desto weniger gestalte ich die Zukunft.
Wir hatten hier im Podcast ja mal ein extremes Beispiel dafür. Im letzten Herbst war es, ich glaube Oktober oder November, hatten wir den Unternehmer FJ Miller bei uns zu Gast, der uns erzählt hat, dass sein Hang zum Mikromanagement dazu geführt hat, dass seine Firma irgendwann nicht mehr wachsen konnte, obwohl sie eigentlich viel mehr Potenzial hatte. Das ist natürlich ein extrem hartes, unübersehbares Warnsignal, dass irgendwas schiefläuft, wenn eine Firma so krass unter ihrem Potenzial performt. Im Idealfall erkennt man natürlich schon vorher, dass das eigene Mikromanagement Probleme verursacht. Was sind denn frühe Warnzeichen an mich selber, dass ich vielleicht dem Gottkomplex unterliege?
Schweigen. Wenn deine Leute nicht mehr aufbegehren, wenn deine Leute nicht mehr kritisieren, wenn deine Leute im Meeting ruhiger werden, wenn du ein Kopfnicken kriegst, aber hinterher passiert nichts, ja, wenn du Dinge lostrittst und keiner kümmert sich drum, wenn keine Entscheidungen mehr gefällt werden, wenn die Leute dir quasi aus dem Weg gehen, das sind klare Warnsignale dafür, dass sie nicht daran glauben, was du ihnen vorgibst, was sie glauben sollen. Und das ist eine unmittelbare Folge von Micromanagement.
Das erkennt man tatsächlich. Jetzt will ich natürlich von dir auch die Tipps haben, was man dagegen tun kann. Also meine Frage an dich, wie macht man das besser? Wie genau legt man den Gottkomplex wieder ab, wenn man zum Beispiel feststellt, dass man da ziemlich tief drin hängt?
Erstmal anfangen, ehrlich zu sein zu sich selber. Sich wirklich einzugestehen, dass den Anspruch, den man an sich hat, alles besser wissen zu müssen, dass man den nicht nur nie erfüllen wird, sondern dass der einen selber total refokussiert. Und anerkennen, was ist. Ich bin nicht der beste Finanzer. Ich bin nicht der beste UX-Designer. Ich bin nicht der beste Coder. Ich bin nicht der beste Marketeer. Ich kann's gar nicht sein, weil ich als Führungskraft nicht 12 Stunden am Tag Marketing mache, code etc. pp. Das heißt, anzuerkennen, da draußen gibt es Leute, die in den Teildisziplinen viel besser sind als ich, ist der erste wichtige Schritt. Der zweite Schritt ist, das tatsächlich abzufeiern. Dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, die mich mit ihren komplementären Skills einfach ergänzen, stärkenorientiertes Denken. Ja. Und das dritte ist zuhören. Das heißt, wenn die Leute etwas sagen, wenn die Leute mir ihren Blick auf die Realität mitteilen, dass ich das auch gelten lasse und dass ich verstehe, dass mit mehreren Perspektiven auf denselben Sachverhalt ich mehr verstehe von dem, was wirklich ist und dadurch in der Lage bin, bessere Entscheidungen zu treffen, auch auf Basis dessen, was mir oder uns wichtig ist und wir dann auch entsprechend klarer in die richtige Richtung gehen können. Also erkennen, ich bin einfach nicht allmächtig. Dann als nächstes abfeiern, dass es Leute gibt, die mich da wunderbar ergänzen können. Und drittens die Leute einbeziehen, zuhören und gemeinsam mit denen dann die richtigen Entscheidungen vorbereiten, treffen und umsetzen.
Das sind super konkrete Tipps, Jens. Ich habe das Gefühl, alles, was wir jetzt noch draufsetzen, würde den Podcast verwässern. Würdest du mir zustimmen oder hast du noch irgendwas Wichtiges zum Thema Gottkomplex? Weil ich finde, die Tipps waren super konkret.
Naja, dann sollen wir es dabei belassen.
Dann machen wir das so. Mein Lieber, es war wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, auch wenn es heute religiös wurde.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Dank dir.
Wir hoffen natürlich, dass nicht nur wir zwei Freude und Interesse an unserem Podcast zum Gottkomplex hatten, sondern ihr auch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, zögert nicht, Jens anzufunken. Der delegiert so viel derzeit. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei The People Equation.